Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Ich bin in die Vereinsamung gekommen, war da nach einer psychosomatischen Klinik und das hier ist etwas, wo ich meine Lebensfreude wiederfinde.
Einsamkeit für mich ist ein Gefühl. Vielleicht bin ich nicht zufrieden, nicht glücklich. Das tut natürlich weh.
Einsamkeit ist ja immer noch ein Tabuthema in der Gesellschaft. Es ist immer noch mit vielen Schamgefühlen und Ängsten auch besetzt. Und deswegen fällt es Menschen auch sehr schwer, darüber zu sprechen und auch direkt zu sagen, ich fühle mich einsam. Das tun die wenigsten.
Jetzt ist es so, wenn ich mal einsam bin, dann weiß ich genau, ja, das ist halt gerade mal eine Phase. Einsamkeit im Sinne von Alleinsein ist ja auch schön, wenn man es selber gestalten kann.
Einsamkeit hat viele Gesichter, Geborgenheit vermissen, Leere fühlen, niemanden haben, auf den man sich verlassen oder mit dem man Alltägliches besprechen kann. Im Wochenendjournal beschreiben Betroffene, wie sie dieses Gefühl erleben und wie sie es überwinden. Wir besuchen einen Komm-Allein-Abend und schauen uns an, wie Studierende Einsamkeit auf die Bühne bringen. Kann Arbeiten auf dem Bauernhof helfen? Und welche Rolle spielt digitale Vernetzung? Einsamkeit überwinden, Lebensfreude wiedergewinnen. Ich bin Anke Petermann. Schön, dass Sie dabei sind. Tanzen, recken, strecken, den Alltag hinter sich lassen, so beginnt der Komm-Allein-Abend der Bürgerinitiative Gemeinsam gegen Einsamkeit mitten in Frankfurt am Main. Etwa 25 Leute bewegen sich zur Musik, reden, lachen. Die meisten 60 plus und zumindest teilzeiteinsam, so nennen sie es selbst mit einem Augenzwinkern. Manche haben wie die Stammtisch-Mitgründerin Rosi von Knebel ihren Partner verloren. Andere vermissen im Ruhestand den Kontakt zu Arbeitskollegen oder sie meiden Nähe aus Furcht vor Ablehnung oder Vertrauensbruch. Beim Einsamkeitsstammtisch wollen alle beim Vornamen genannt und geduzt werden. Rosi moderiert den Abend. Nach zwei Songs bittet sie an den langen weißen Tisch im Clubraum.
Ja, alle?
Ein paar tiefe Atemzüge im Hier und Jetzt ankommen, sich sammeln fürs folgende Zwiegespräch. 20 Minuten eines jeden Stammtischabends sind für Gespräche zu zweit in wechselnder Besetzung reserviert. So lernen sich alle Teilnehmenden nach und nach näher kennen. Das macht es leichter, sich zu öffnen. Die Bereitschaft dazu ist im Grunde die einzige Voraussetzung, am Stammtisch teilzunehmen. Jeder Komm-Allein-Abend hat ein Gesprächsthema. Für diese Aprilwoche hat sich die Moderatorin die herausfordernde Frage ausgedacht.
Wie schön und attraktiv bist du, seit du dich selber so sehr magst?
Ein Raunen geht durch den Raum.
Nochmal. Wie schön und attraktiv bist du, seit du dich selber so sehr magst?
Wer ist damit gemeint?
Ablehnung klingt bei manchen durch, zumindest Widerstreben. Rosi weiß, dass ihr Thema den Stammtischteilnehmenden viel abverlangt.
Die Angst davor, was dazu zu sagen, auch vielleicht dieses Gefühl, ach, jetzt muss ich wieder an mich selber ran.
Ja? Also deine Philosophie ist, man wächst an Themen.
Man wächst sehr an Themen, ja. Das merkt man, wir werden die Entwicklung sehen.
Die meisten Teilnehmenden werden sich im Lauf des Abends öffnen, ist Rosis Erfahrung. Margit und Hermann sind nach draußen gegangen. Hermann moderiert selbst gelegentlich einen Stammtisch. Margit, silberfarbenwelliges Haar, sieht man nicht an, dass sie bald auf die 80 zugeht. Die Witwe scheint sich selbst mit ihrer Offenheit im Zwiegespräch überrascht zu haben.
In dem Moment hat man jetzt den Vorhang fallen lassen oder er ist hochgegangen.
Wenn man sich über mehrere, nicht nur Monate, Jahre, das Ganze gibt es ja schon seit 2 Jahren, kennenlernt, dann ist da ein viel größeres Maß an Offenheit und Vertrautheit und Ehrlichkeit. Und man ist zunehmend bereit, wirklich auch an fundamentale Dinge heranzugehen, ohne dass man Bedenken haben muss. Wir sagen immer, unter uns sind wir offen und transparent, aber nach außen hin ist Vertraulichkeit. Und wenn man sich darauf verlassen kann, dann glaube ich, ist bei uns allen die Bereitschaft da.
Mal ehrlich sagen zu können, wie es Ihnen aussieht, ohne dass ich mich jetzt schämen muss.
Und ja. Wie schwer war das? Was sind die Widerstände? Kannst du benennen, was dagegen steht?
Wenn man zu offen ist, dass man dann auch leichter in Gefahr kommen kann, dass man dann leichter verletzt werden kann.
Das heißt, dieses Schutzschild sozusagen abzulegen, könnte eine Voraussetzung dafür sein, sich auch weniger einsam zu fühlen?
Ist das auf jeden Fall. Ja, momentan tut es gut. Aber man weiß ja nie, wie so etwas ausgenutzt werden kann.
Margit wendet sich Hermann zu. Ja. Hermann lacht mit. Er spürt wohl, seine Gesprächspartnerin baut nur mühsam Vertrauen auf. So offen auch im anschließenden Plenum zu sprechen, dazu ist Margit aber nicht bereit. Noch nicht.
Da werde ich schon mir einen Schutzmantel wieder umziehen.
Ich begleite euch rein.
Andere gehen ohne Schutzmantel in die große Runde am langen weißen Tisch. Ira zum Beispiel. Sie hat dafür aber schon viel an sich gearbeitet.
Ich bin immer noch auf dem Weg, mich zu zeigen und das auszuhalten, wenn ich mich zeige. Und mittlerweile habe ich auch Erfolge, also kriege Rückmeldungen, dass ich nicht völligen Quatsch da rede. Ich habe halt sehr viel so psychosomatische Körperzustände und das ist schon verunsichernd irgendwie. Aber ich gehe mal weiter auf meinem Weg.
Rosi bestätigt Ira.
Du machst ja ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen, die du initiierst. Das ist ja auch was Tolles. Das gibt einem ja hier innen ganz schön viel Kraft. Ne?
Manchmal ist es einfach wie so ein Nest. Ich gehe her und alles ist gut.
Neben Ira sitzt Hassan. Der engagierte Frankfurter Sozialdemokrat ist kurdischstämmig und hadert damit, dass er in seiner Zweitsprache Deutsch sein politisches Talent nicht vollständig entfalten konnte.
Einsamkeit für mich ist ein Gefühl. Vielleicht bin ich nicht zufrieden, nicht glücklich. Das tut natürlich weh. Diese Gruppe ist für mich ein wenig Leben. Da lebe ich ein bisschen.
Die Gruppe ist in den vergangenen 2 Jahren zusammengewachsen. Manche unternehmen auch jenseits des Stammtischs etwas zusammen. Ralf wird bald selbst einen Komm-Allein-Abend moderieren, denn in diesen Tagen macht die Frankfurter Bürgerinitiative Gemeinsam gegen Einsamkeit ihren 3. wöchentlichen Stammtisch auf. Ehrenamtliche werden dringend gesucht. Ralf hat das Bedürfnis, etwas von der Unterstützung weiterzugeben, die er selbst erfahren hat. Er ist froh, sich vor einem Dreivierteljahr zu seinem ersten Komm-Allein-Abend gewagt zu haben.
Das war für mich, glaube ich, der erste Schritt, überhaupt zu dem Wort Einsamkeit zu stehen. Im Grunde hat mir mein Inneres gesagt, genau da musst du dran arbeiten. Das habe ich gemacht und diese Entwicklung war toll. Und jetzt ist es so, wenn ich mal einsam bin, dann weiß ich genau, ja, das ist halt gerade mal eine Phase. Einsamkeit im Sinne von Alleinsein ist ja auch schön, wenn man es selber gestalten kann. Also insofern, ich habe da jetzt auch keine Angst vor Einsamkeit, überhaupt nicht.
Die chronische Einsamkeit hat Ralf überwunden. Zeitweise allein zu sein, das kann er genießen.
Thank you. verstehe wirklich nicht, was heute Abend passiert ist.
In einem Seminarraum der Frankfurter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst trägt Annika einen Monolog vor, den sie mit anderen Lehramtsstudierenden erarbeitet hat. Johanna, Musikstudentin im sechsten Semester, begleitet ihre Kommilitonin am Klavier. Beide hatten während der Pandemie mit Einsamkeit zu kämpfen, wie viele andere junge Menschen auch. Im vergangenen Semester war Einsamkeit das Thema im Kurs Szenische Darstellung. Da konnten die Musikstudentinnen die erlebte soziale Isolation kreativ verarbeiten, unter anderem in selbstgeschriebenen Monologen.
Wahrscheinlich liegt's wirklich an mir. Ich schließe mich selbst aus. Sonst könnte es ja wirklich so ein schöner Abend gewesen sein. Alle außer mir hatten so viel Spaß.
Einsamkeitsgefühle inmitten von Gleichaltrigen. Annika und ihre Kommilitonen zwischen Anfang und Ende 20 schöpfen aus eigenen Erfahrungen. Der Monolog ist Ausschnitt aus einer gemeinschaftlich improvisierten Szene.
Wo es darum ging, dass eine Freundin, die zu Besuch in der Stadt ist, mitgebracht wird auf eine WG-Party, weil sie den Zug nach Hause verpasst hat und dort also niemanden kennt und aus einem komplett anderen Umfeld kommt und absolut nicht reinpasst und sich in dieser ganzen Partystimmung, obwohl sie unter Menschen ist, total alleine fühlt.
Was sind Ihre Erfahrungen mit Einsamkeit?
Für mich war eine sehr interessante Erfahrung, dass Corona für mich zusammengefallen ist mit einer Phase im Studium, wo die Gruppenveranstaltungen aufgehört haben. Das hat dazu geführt, dass ich niemanden mehr automatisch einfach so getroffen habe, sondern um Kontakt mit anderen Menschen zu haben, immer Dinge verabreden musste. Und das hatte ich nie eingeübt. Ich war immer glücklich mit den Leuten, die ich an der Uni und auch in der Schule einfach im Unterricht gesehen habe. Und das hat für mich schon einen Moment der Einsamkeit geschaffen, weil Leute zu treffen und Kontakt zu Menschen zu haben, auf einmal so viel mehr Aufwand bedeutet hat als vorher und ich da einfach keine Übung drin hatte.
Haben Sie geübt und war das Üben erfolgreich?
Es wird besser. Ich übe noch, aber ich glaube, das ist eine lebenslange Aufgabe.
Dozentin Sabine Fischmann hört ihrer Studentin aufmerksam zu.
Ich unterrichte hier szenische Darstellung als Persönlichkeitserweiterung und Persönlichkeitsstärkung für angehende Lehrer und Lehrerinnen. Und da machen wir immer diese sogenannten soziokulturellen Projekte. Und dann haben wir uns erstmal mit dem Gefühl der Einsamkeit beschäftigt. Von uns allen, wo sitzt das im Körper, wie fühlt sich das an? Und dann haben wir eigene Szenen, ganz autobiografisch teilweise oder einfach eigene Ideen, die uns in den Kopf gekommen sind, szenisch umgesetzt. Und daraus wurden dann eben diese Monologe und diese Szenen und Texte.
Die Schauspielerin und Sängerin Sabine Fischmann hat mit diesem Projekt eine Idee der Frankfurter Bürgerinitiative Gemeinsam gegen Einsamkeit aufgegriffen. Mitgründerin Rosi von Knebel hatte angeregt, dass Fischmanns Lehramtsstudierende und die älteren Stammtischbesucher kreativ zum Thema Einsamkeit arbeiten und sich die Ergebnisse gegenseitig präsentieren. Die gemeinsame Theater- und Musikperformance hat Anfang des Jahres Ältere und Jüngere gleichermaßen begeistert. Der Erfolg motiviert Fischmann, das Einsamkeitsprojekt im beginnenden Semester neu aufzulegen, auch weil sich Studierende das wünschen.
Mir kommt es immer darauf an, dass die Menschen in allererster Linie achtsam miteinander umgehen und respektvoll, weil ich denke, dass so eine Atmosphäre entsteht, in der man sich tatsächlich auch öffnen kann. Ich bin auf gar keinen Fall eine Therapeutin, aber manchmal hilft es vielleicht auch, persönlich irgendwas zu überwinden, sich was zu trauen oder auch sich was zuzutrauen. Dann ist das schön, aber das ist nicht unbedingt der Anspruch. Der Anspruch ist schon, dass dann dabei etwas Künstlerisches rauskommt und auch was Fiktives. Bei uns ist das alles Kunst, aber es muss persönlich angereichert werden.
Johanna hat Annika am Klavier begleitet und wird das später auch bei Antonia tun. Die 28-Jährige hat Erfahrungen mit dem quälenden Gefühl, allein zurückzubleiben.
Gerade bei meinen Freunden ist es jetzt so, dass viele nach ihrem Master die Stadt verlassen haben oder zum Arbeiten halt woanders hingezogen sind. Und da gibt es natürlich immer mal wieder Wechsel und dann merkt man, dass man den Kontakt doch nicht so gut halten konnte, wie man sich das vielleicht gedacht hat. Ja, da komme ich mir schon manchmal einsam vor.
Was machen Sie dann? Gibt es Methoden, Einsamkeit zu vertreiben?
Ja, also auf jeden Fall ist die Hochschule natürlich ein Ort, wo viel los ist. Dadurch, dass wir auch von der Anzahl der Studierenden im Semester so klein sind, treffe ich natürlich auch die ganze Zeit Leute, mit denen ich gerne auch zusammen Musik mache, gerne Zeit verbringe. Und das ist schon eine große Hilfe. Wir reden ja auch über Musik, die uns gefällt. Es gibt einen Kommilitonen, der hat zum Beispiel einen Blog, in dem er seine Musik verbreitet, die ihm gefällt. Und dann reden wir natürlich darüber, hören uns gemeinsam auch Sachen an, gehen zu Konzerten von Kommilitonen.
Was mache ich eigentlich hier?
Johanna hat sich wieder ans Klavier gesetzt. Antonia, mit 21 Jahren die Jüngste im Trio, trägt ihren Monolog vor.
Wie soll ich bloß meinen Freunden meine Angst erklären? Die Angst davor, nie eigene Entscheidungen getroffen zu haben. Immer nur vorherbestimmte Wege gegangen zu sein, nicht mein eigenes Leben gelebt zu haben.
Antonia erklärt, welche Rolle sie mit diesem Monolog im Gemeinschaftsprojekt der Musikstudierenden spielt.
In dem Fall war ich die Person, die quasi gefeiert wurde. Und wir wollten auch damit zeigen, dass Einsamkeit nicht immer gleich ersichtlich ist. Es können sich Menschen auch einsam fühlen, wo man denkt, ja, aber warum eigentlich? Die wird doch gefeiert, aber jeder hat so seine eigenen Probleme und jeder fühlt Einsamkeit auch anders. Dazu hat dann auch der Song aus Sister Act gepasst, die Welt, die ich nie sah.
Ich war niemals frech, ich kam nie zu spät, hab immer gehorcht, vergaß kein Gebet, hab nie was gewagt, nie Träume gejagt, mich niemals beklagt und blieb still.
Da geht's dann auch einfach um eine Person, die nicht wirklich weiß, wo ihr Platz im Leben ist und sich damit dann alleine fühlt.
Sind das Gefühle, die Sie nachvollziehen können? Wie erleben Sie Einsamkeit?
Ja, ich erlebe auch so wie anderen immer mal wieder Einsamkeit. Vor allem ist es bei mir jetzt schwierig, da ich nicht in Frankfurt wohne. Da kann es dann schon vorkommen, dass ich dann irgendwie am Wochenende zu Hause sitze und denke so, irgendwie bin ich schon allein.
Was tun Sie dann? Was ist Ihre Methode, sich vielleicht einen eigenen Schopf aus der Einsamkeit zu ziehen?
Was ich dann viel mache, ist schon musizieren auch. Oder ich habe mir jetzt Gruppen gesucht, wo ich da mitmachen kann. Ich bin in einer Musical-Gruppe drin, da führen wir auch Sister Act auf. Oder ich bin noch jetzt im Extrachor in Mannheim im Nationaltheater. Denn ich finde schon, dass Singen sehr verbindet und dass man dann einfach gestärkt rausgeht aus der Chorprobe. Man hat neue Freunde kennengelernt oder gemeinsam mit anderen gesungen, die Stimme zusammen gemacht und dann entsteht schon ein Gemeinschaftsgefühl, ja.
Gegen Einsamkeit ankämpfen, das ist auch Thema im Musical Sister Act. Antonia erhebt nochmal die Stimme.
Ich schau nicht mehr zu und tu so, als ob nichts geschah. Ich blicke nach vorne in die Welt, die
Einsamkeit überwinden und Lebensfreude wiederfinden, das ist mein Thema im Wochenendjournal.
Und am Rheinufer bei Bad Godesberg, da bin ich zum Spaziergang verabredet mit Yvonne Wilke. Sie erforscht Einsamkeit am Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik mit Sitz in Berlin und Frankfurt am Main und arbeitet hier in der Nähe im Homeoffice. Hallo, Frau Wilke.
Hallo, grüße Sie.
Schön, dass Sie den gelben Daunenmantel anhaben, sodass ich Sie erkennen kann, dass wir uns finden konnten.
Genau, ein gutes Erkennungszeichen.
Und auch ganz schön bei diesem trüben Wetter, ja. Sowas Helles.
Genau, so ein bisschen Sonne ins trübe Wetter bringen.
Da ist die Frage, passt es jetzt gut zum Thema Einsamkeit? Ist Einsamkeit ein trübes Thema?
Naja, also für die betroffenen Personen auf jeden Fall. Denn Einsamkeit ist ja ein Gefühl, was auch häufig als sozialer Schmerz bezeichnet wird. Und demzufolge würde ich das schon als wirklich ein trübes Gefühl oder ein trübes Empfinden auch charakterisieren, ja.
Einsamkeit kann ja auch manchmal eine kurze Phase des Alleinseins sein und dann durchaus auch mal willkommen.
Also in der Wissenschaft, da geht es wirklich um die Einsamkeit als unerwünschte Form. Ein Einsamkeitsempfinden, was die Betroffenen selber nicht bewusst gewählt haben, sondern durch bestimmte Lebensumstände in diese Einsamkeitsbelastung geraten sind. Und das ist dann eben nicht positiv besetzt, sondern negativ. Und deswegen sprechen wir auch bei der Einsamkeit von dem sozialen Schmerz. Also es ist nicht eine temporäre Form des Alleineseins, sondern bei chronischer Einsamkeit sprechen wir wirklich von einem dauerhaften Zustand, der sich über einen längeren Zeitraum entwickelt hat. Einsamkeit kann krank machen. Also es kann entweder Krankheiten verstärken oder tatsächlich auch auslösen. Also wir wissen aus sehr gut belegten Studien, dass beispielsweise Depressionen sich verstärken können durch Einsamkeit, dass aber auch Diabeteserkrankungen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen sich verstärken können oder eben auch ausgelöst werden können durch Einsamkeitsbelastungen.
Es gibt ja eine Umfrage der Deutschen Depressionshilfe. Und die hat ergeben 2023, dass jeder vierte Bundesbürger sich sehr einsam fühlt.
Wir wissen, dass in Deutschland vor der Corona-Pandemie sich ungefähr 14% der Gesamtbevölkerung einsam gefühlt haben. Diese Werte haben sich aber während der Corona-Pandemie deutlich verändert. Gerade bei den jüngeren Menschen auf bis zu 48%. Also wenn man davon spricht, jede vierte Person fühlt sich einsam, muss man immer noch ein Stück weit differenzieren, um welche Bevölkerungs- und Altersgruppen es sich handelt.
Also ich habe immer gedacht, ältere Menschen haben ein größeres Risiko, einsam zu sein als junge. Stimmt das gar nicht?
Also es stimmt und es stimmt nicht. Vor der Corona-Pandemie war es tatsächlich so, dass vor allen Dingen ältere Menschen sich einsam gefühlt haben, also Menschen über 75 Jahre und älter und insbesondere auch hochaltrige Menschen. Und wir haben dann in der Corona-Pandemie festgestellt, dass sich vor allen Dingen junge Menschen einsam fühlten.
Das ist ja soziale Isolation pur gewesen, diese Corona-Phase. Ist das eigentlich ein großes Risiko für Einsamkeit?
Ja, also wir haben tatsächlich in der Corona-Zeit gesehen, dass diese soziale Isolation, die Sie gerade angesprochen haben, wie ein Brennglas auch gewirkt hat. Also dass eben Menschen, insbesondere die jungen Menschen, die ja diese soziale Isolation bis dato gar nicht kannten, auch wenn sie über Social Media etc. vernetzt waren, haben wir dennoch festgestellt, dass die sozialen Kontakte auch für die jungen Menschen ganz, ganz wichtig sind. Also wirklich diese persönlichen Kontakte, sich gegenüberzustehen, gemeinsam wirklich etwas zu unternehmen, zu erleben. Und soziale Isolation ist ein Risikofaktor für Einsamkeit, aber Einsamkeit und soziale Isolation bedingen sich nicht unbedingt. Also das heißt, jemand, der sozial isoliert ist, muss sich nicht unbedingt einsam fühlen.
Und umgekehrt, jemand, der viele Kontakte hat, der kann sich auch einsam fühlen, oder?
Ja, ganz genau. Also wir haben festgestellt, dass Menschen, die zum Beispiel sich auch in großen sozialen Umfelden bewegen, also im KollegInnenkreis beispielsweise oder auch in einer größeren Familie, in einem größeren Freundinnenkreis, sich dennoch einsam fühlen können, weil die Personen, die sich einsam fühlen in dieser größeren sozialen Gruppe, sich eine qualitativ bessere Beziehungen wünschen. Also sie haben quantitativ gesehen viele Kontakte, aber häufig fehlt es an Intensität oder eben auch an einer vertrauensvollen Beziehung. Und umgekehrt kann es aber genauso gut sein, dass Menschen vielleicht die eine gute qualitative Beziehung haben, sich aber mehr davon wünschen. Also deswegen muss man auch immer ein bisschen gucken, was braucht der einzelne Mensch überhaupt.
Am Einsamkeitsstammtisch in Frankfurt am Main, da habe ich Margit getroffen und die hat das genau so beschrieben, dass sie sich eigentlich gerne öffnen würde, aber dass da was dagegen steht, nämlich die Angst, verletzt zu werden, die Angst, enttäuscht zu werden, die Angst vor Vertrauensbruch der anderen Person vielleicht. Aber die gute Botschaft ist eigentlich, man kann das üben in geschützten Gruppen, so wie dieser Frankfurter Einsamkeitsstammtisch.
Ja, also ich kenne den Stammtisch. Es gibt mittlerweile schon viele geschützte Räume auch, wo man das üben kann. Und das halte ich für eine sehr gute Sache. Aber auch da, als Mensch, der sich einsam fühlt oder sozial isoliert ist, muss ich mich natürlich auch überwinden und trauen, dorthin zu gehen. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist gerade auch im Rahmen dieser Stammtische, wenn ich dann feststelle, die anderen reden über bestimmte Dinge, die öffnen sich, die weinen vielleicht auch mal, die zeigen Emotionen. Wenn ich jetzt eine einsamkeitsbelastete Person bin, vielleicht fällt mir das dann auch tatsächlich leichter, mich auch selber zu öffnen und eben in diesem geschützten Raum auch zu üben und vielleicht auch die eigenen Grenzen zu erkennen, bis wohin möchte ich mich überhaupt anderen Personen gegenüber öffnen. Denn Einsamkeit ist ja immer noch ein Tabuthema in der Gesellschaft. Es ist immer noch mit vielen Schamgefühlen und Ängsten, wie Sie gerade sagten, auch besetzt. Und deswegen fällt es Menschen auch sehr schwer, darüber zu sprechen und auch direkt zu sagen, ich fühle mich einsam. Das tun die wenigsten.
Vielen Dank, Frau Wilke, für den schönen Spaziergang am Rhein entlang und für das erhellende Gespräch über Einsamkeit.
Ja, vielen Dank, hat mir viel Freude gemacht.
Geht um Auffüllen des Lagers, weil die Flaschen regelmäßig versendet werden und auch in den Transport reingehen. Da muss immer eine gewisse Menge an Nachschub vorhanden sein. Und dazu kommen die Flaschen in dieser Kiste an, da sind knapp 600 Stück drin. Und ich lege die dann in die Maschine ein und über die Maschine gehen sie dann rüber, werden etikettiert und kommen dann in einen Karton rein und werden dann verklebt. Und also relativ einfach, muss man nicht groß bei nachdenken.
Im Bio-Weingut Brühlerhof im rheinland-pfälzischen Volksheim hat Thomas Emmental die Etikettiermaschine angeschaltet. Der frühpensionierte Wolfsburger Ingenieur legt eine Flasche Silvaner nach der anderen ein und danach die etikettierten Flaschen zu sechst in die Kartons. Im kühlen Lagerraum trägt der große schmale Mann schwarze Outdoor-Kleidung. Meistens arbeitet Emmental ohnehin draußen im Weinberg und zwar als Woofer. Das kommt von WOOF, Worldwide Opportunities on Organic Farms, eine Bewegung, die weltweit Möglichkeiten bietet, auf Biohöfen zu arbeiten. Erst durch die Corona-Pandemie erfuhr Thomas Emmental vom Woofen. Er litt psychisch unter der pandemiebedingten Isolation, unter Einsamkeit und Depressionen. Um sich helfen zu lassen, ging der Niedersachse nach Bayern, in die Parkklinik Heiligenfeld für Psychosomatik und Psychotherapie in Bad Kissingen und dann nach Rheinland-Pfalz zum Arbeiten auf dem Bio-Weingut Brühlerhof bei Bad Kreuznach.
Ich bin das erste Mal im Herbst 2022 hier gewesen. Das war eine Empfehlung von meiner Therapeutin, bei WUF mitzumachen. Und seitdem bin ich mehrfach im Jahr hier, also wirklich regelmäßig.
Für die Arbeit auf den Biohöfen gibt es kostenlose Verpflegung und Unterkunft. Unter den WUFern, also den Freiwilligen, ist Thomas Emmental eher die Ausnahme.
Ich werde nächste Woche 60 und die WUFer, die ich hier kennengelernt habe, sind alle so Mitte 20. Das Ziel beim WUFen ist auch, dass die Menschen Land und Leute und Gegend kennenlernen und dafür auch die Zeit haben. Bei mir ist es anders. Ich bin an Corona gescheitert, am Zwangshomeoffice. Bin in die Vereinsamung gekommen, war dann nach einer psychosomatischen Klinik und das hier ist etwas, wo ich meine Lebensfreude wiederfinde. Deswegen bin ich extrem häufig hier. Ich bin noch auf einem anderen WUF-Hof in Ostfriesland, kümmere mich dort um Heidschnucken. Also was ganz anderes.
Gut, eher gesellig.
Ja, hier ist es eher gesellig, weil hier ist man immer mit mehreren zusammen beim Heidschnucken. Also ich kümmere mich um die Verpflegung dort oder stelle die Zäune um. Das ist wirklich alleine sein. Der Hof ist auch nicht so groß. Da sind dann im Sommer zwar auch noch andere WUFer. Jetzt im November war ich tatsächlich ganz alleine. Und deswegen war ich auch im Anschluss gleich wieder hier. Weil es gefällt mir einfach super gut. Und Familie ist nett, die Kinder der Familie kommen sehr gut mit mir klar und das ist einfach ein Geben und Nehmen, das passt hundertprozentig.
Kann man sagen, Sie haben so ein bisschen Familienanschluss hier?
Ja, also ich habe den in jedem Fall, aber auch die anderen. Man ist hier sofort integriert und das war vom ersten Tag an schon. Obwohl ich vorher meine Geschichte erzählt habe, haben die mich ja dann doch genommen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch sehr schwere Depressionen und das hat mir aber ungemein geholfen, hier in der Gemeinschaft zu arbeiten, zu leben.
Was suchen Sie dann sozusagen hier? Anschluss, Gemeinschaft, Ansprache oder ist es der regelmäßige Arbeitsrhythmus? Was fasziniert Sie denn hier?
Mich fasziniert überwiegend, den ganzen Tag draußen zu arbeiten, im Weinberg zu sein und haptisch zu arbeiten. Das heißt, wenn ich da einen Weinberg bearbeite, die Reben hochhänge, dann sehe ich einfach am Ende des Tages, was ich gemacht habe. Und in meinem Job vorher war das eben nicht so. Also ich bin Diplom-Ingenieur, habe bei Volkswagen in der Serienentwicklung gearbeitet. Gut, habe weltweit sehr viel gesehen, aber letztendlich war das immer nur Rechnerarbeit im Fahrzeug. Und hier ist es dieses Arbeiten mit den Händen, dass man wirklich was schafft. Und das gibt mir ungemein nicht viel und dann kommt die Gemeinschaft natürlich auch noch dazu.
Es ist aber nicht nur schön draußen in der Sonne im Weinberg.
Ja, dafür hat man ja die Ausrüstung. Gestern war es echt lausig kalt mit kaltem Wind. Nur ich habe mir dann die entsprechende Winterkleidung, Arbeitskleidung angeschafft und dann geht das. Und irgendwann wird einem auch ein bisschen warm.
Ja, aber jetzt gibt es Staub auf Weinflaschen in Kisten.
Kurz mal ein bisschen sauber hier.
So. Was haben wir da?
Da haben wir jetzt die Pappkiste, das ist auch eine gebrauchte. Jetzt kommt da Silvana rein, das sind die Flaschen hier.
Ist es für Sie mehr Schuften, mehr Urlaub oder mehr Therapie oder alles in einem?
Es ist Therapie für mich oder so eine Art Therapie. Es ist Schuften, klar. Also ich habe schon lange nicht mehr so hart gearbeitet wie hier. Körperlich hart gearbeitet und am Wochenende ist es Urlaub. Und ich habe hier ganz viele Freunde in der Gegend, die besuche ich dann oder wir treffen uns irgendwie zum Wandern. Also ich war in Bad Kissingen in der Parkklinik Heiligenfeld in Summe 25 Wochen, über 3 Jahre verteilt. Und warum auch immer, es kommen halt viele aus dieser Gegend, die dort waren. Das ist ein Zufall, ja. Das ist Zufall.
Sie bleiben auch länger als 3 Wochen?
Ich bleibe jetzt hier 5 Wochen knapp, also jetzt noch nächste Woche, komme aber im Mai wieder. Steht schon fest, um das Ausbrechen zu lernen. Also ich habe mir vorgenommen, jeden Vorgang im Weinberg einmal selbst mitgemacht zu haben, um einfach mal das komplett Prozedere über 1 Jahr kennenzulernen. Und das ist in diesem Jahr abgeschlossen. Ich werde dann aber trotzdem wieder herkommen, auch wenn ich schon dann alles mal gemacht habe, was hier gemacht wird. Ich habe da meinen Weg jetzt gefunden. Und da bin ich froh, dass mir WUF empfohlen wurde. Ja. Da ging es auch um Vereinsamung und darüber bin ich dann in die Gemeinschaft, in die normale Menschengemeinschaft gekommen, nicht in die Klinikgemeinschaft. Das ist ja nochmal ein Riesenunterschied. Und das ist ein voller Erfolg für mich. Ich habe hier tatsächlich meine Lebensfreude wieder gefunden, jetzt in den letzten Wochen. Das habe ich schon lange nicht mehr so intensiv gehabt wie hier. Also es ist extremst stimmig.
Thank you. bin zu Gast im Garten von Angelika. Im Hunsrück hier duzt man sich, obwohl wir uns noch nicht lange kennen. Hier um mich herum blüht der Schwarzdorn und die Forsythien sind schon ganz gelb auf der Wiese. Da steht eine kleine blaue Hyazinthe. Der Blick geht in die Weite, in die Hunsrücker Wiesen und Wälder und unter uns die kleine weiße Dorfkirche.
Eine Karte, SD-Karte reinsetzen, da drauf speichern.
Okay. Neben Angelika sitzt Doris Janosch und die ist eine von 400 rheinland-pfälzischen Digitalbotschafterinnen, die Senioren und Seniorinnen ehrenamtlich Laptop, Smartphone und digitale Technik nahebringen. Die beiden stecken die Köpfe über dem Smartphone zusammen. Digitale Vernetzung kann ja auch gegen Einsamkeit vorbeugen. Einsamkeit überwinden, Lebensfreude wiederfinden, das ist unser Thema im Wochenendjournal. Und Angelika ist erst im vergangenen Herbst von Köln hierher nach Moorbach an den ehemaligen Ferienort der Familie umgezogen.
Das ist hier eben ein Ort, den ich zusammen mit meinem Mann schon 18 Jahre besucht habe. Ja, und dann als eben, jetzt sind es 14 Monate her, mein Mann so plötzlich verstorben ist, da war natürlich erstmal alles aus, auch für mich.
Erst nach langem Überlegen hat sich Angelika nach dem Tod ihres Mannes entschieden, allein in das eigene Haus im Hunsrück umzuziehen, in ein 400-Einwohner-Dorf der Gemeinde Moorbach.
Das habe ich auch wirklich nie bereut. Die Gemeinde Moorbach und hier das Dorf waren immer alle aufgeschlossen und nett von Anfang an. Ja, und darum ist es hier für mich auch Heimat eigentlich, ja, weil mein Mann... Wir haben ja das alleine an dem Häuschen gemacht, er steckt hier überall drin.
Die ganz starken Einsamkeitsgefühle hattest du also eher durch den Tod deines Mannes?
Auf jeden Fall. Und das ist eigentlich auch immer noch so, weil allein jetzt hier durch Doris von den Digitalberatern, das war natürlich eine tolle Entdeckung, ja, weil ich musste mir hier neu Internet einrichten und dann habe ich das im Moorbacher Anzeiger gelesen, dass es die Digitalberater gibt. Ja, und dann ist zeitnah auch Doris gleich gekommen. Das hat mich sowieso total verblüfft. Das kenne ich sonst nicht, dass einer jemand einfach zum Beraten kommt und dann noch nicht mal was dafür haben möchte. Ja. Und dann ging es aber eben wirklich auch darüber hinaus, weil Doris tatsächlich vieles hier kennt, über den Seniorenbeirat oder um das Hunsrück-Holzmuseum hier, dass ich dadurch auch eine ganz andere Community dann noch kennengelernt habe, was mir natürlich gut tut, weil... Das Alleinsein ist halt schon immer der schwierigste Punkt. Wenn ich jetzt mit Menschen wie mit euch hier zusammensitze, dann ist das was ganz anderes, weil ich eigentlich gerne kommuniziere, auch gerne höre, was andere sagen. Und dann bin ich in einem anderen seelischen Zustand, als wenn ich dann allein bin, wo ich dann ja immer mit meinem Mann kommuniziert habe. Dann kommen eben diese Einsamkeitsgefühle stark auf. Das Vermissen ist einfach immer noch so. Bei uns war es eben wirklich am letzten Tag wie am ersten vom Gefühl her.
Deine Einsamkeit, die resultierte dann eigentlich aus einer ganz starken Trauer.
Wenn dann jemand anrief und sagte, ja, ich wollte nur mal hören, ob du wieder normal bist, dann dachte ich, was soll denn das jetzt sein und was soll die Frage? Ja, also wenn in der Art jemand unterwegs war, das konnte ich wirklich nicht vertragen, weil ich einfach gar nicht wollte, dass alles wieder normal ist. Alles geht normal weiter. Natürlich für die anderen ist es logisch, aber für einen selber nicht. Und letztendlich will man es auch nicht, weil es ja kann ja gar nicht sein, wenn man so einen geliebten Menschen verloren hat. Ne?
Sie hat eine 4 Jahrzehnte währende Teenagerliebe verloren, bekennt Angelika. Und weiß bei aller Trauer über den frühen Tod ihres Mannes mit 66 Jahren, dass diese Liebe ein Geschenk war. Das Glockengeläut der Dorfkirche kommt aus dem Tal in Angelikas idyllischen Garten am Hang hochgeweht. Gemeinsam mit Doris sitzen wir windgeschützt am Gartentisch unter einem Baldachin. Angelika schenkt Doris Tee ein. Die beiden Frauen könnten unterschiedlicher nicht sein. Angelika, Anfang 70, pensionierte Lehrerin und Autorin. In weiten Jeans und Pulli wirkt sie zerbrechlich und mit hochgesteckten langen Haaren viel jünger. Doris, zupackender Typ mit silbergrauem Kurzhaarschnitt, gelernte Kfz-Mechanikerin, Ex-Busfahrerin im Holzfällerhemd. Geradlinig und hilfsbereit, das schätzt Angelika an ihr. Warum Doris ehrenamtliche Digitalbotschafterin geworden ist?
Bei uns in Moorbach gibt es das Geeignis, das ist eine Anlaufstelle für Senioren, für Beratung oder wenn sie Hilfe brauchen. Und dann kam auch ein Aufruf für digitale Botschafter. Und ich habe gedacht, Mensch, das ist gut, weil das größte Problem ist, wer heute nicht digital ist, ist immer nicht schnell abgegangen. Und da war dann noch Corona-Zeit, da dachte ich auch, Mensch, dann kannst du den Leuten dann vielleicht mit WhatsApp und so, dass sie dann ein bisschen aus der Einsamkeit rauskommen.
Geheischnis, diese Anlaufstelle trägt diesen Namen und ist vielleicht Programm?
Geheischnis bedeutet bei uns sich wohlfühlen, geborgen, daheim sein, Geborgenheit.
Also das Gegenteil von Einsamkeit eigentlich.
Ja.
Das heißt, Moorbach macht eine ganze Menge, um Einsamkeit gerade im Alter vorzubeugen, oder?
Also es wird sehr viel gemacht.
Neben den Digitalbotschaftern, so erzählt Doris beim Tee in Angelikas Garten, gibt es in Moorbach Zeitspenderinnen, die ebenfalls Hausbesuche anbieten und ein offenes Ohr für alle Probleme jenseits der digitalen Technik haben. Außerdem Trauerbegleitung, einen Seniorenbus und eine Gemeindeschwester Plus, also eine von 60 Fachkräften in Rheinland-Pfalz, die Senioren über 80 beraten und darauf achten, dass die Ältesten nicht vereinsamen. Doris, die Digitalbotschafterin, arbeitet mit im Senioren- und Behindertenbeirat.
Wir haben noch Ideen, es braucht auch alles ein bisschen Zeit und das Wichtige ist, wir bräuchten noch mehr Leute für ein Ehrenamt. Ich war früher Busfahrer, hatte nie Zeit für Ehrenamt und da sage ich so, jetzt hast du Zeit und jetzt möchte ich einfach den Leuten auch was Gutes tun. Es ist kein Opfer, es ist eine Bereicherung.
Und wie bist du jetzt auf Angelika gestoßen?
Die Angelika hatte sich bei uns am Geheischnis gemeldet und die haben mich dann kontaktiert, fahr mal darüber und kümmere dich drum. Und wir haben auch das große Los in der Gemeinde. Wir werden auch in der Hinsicht als Digitalbotschafter sehr gut unterstützt. Wir haben ein Fahrtenbuch, wo wir die Kilometer abrechnen können und ein Büromaterial. Und alles andere ist dann wirklich Ehrenamt. Aber wir werden gut unterstützt.
Doris hat Angelika nach deren Umzug von Köln nach Moorbach geholfen, schnell an leistungsfähiges Internet zu kommen. Jetzt befreien sie gemeinsam Angelikas Handy von Datenmüll. Das Smartphone hilft Angelika phasenweise über die Einsamkeit hinweg. Sie hat im Netz nach einem Trauerforum gesucht.
Da bin ich dann jetzt drauf gekommen, nachdem ich nicht schon wieder meine Kinder anrufen wollte, weil sie trösten immer so viel, aber die müssen ja auch ihr normales Leben leben. Und mir gibt es wirklich dann von anderen das auch zu lesen, auch selbst wenn es andere Fälle der Trauer sind, dann Anteil nehmen zu können und da vielleicht auch mal ein paar unterstützende Worte sagen zu können, das stärkt einen wiederum auch. Das hätte ich jetzt nicht angenommen. Ne?
Ich glaube, ihr habt auch schon darüber gesprochen, Doris, wie Angelika sich ins Dorf einbringen kann. Ihr beide strickt ja eigentlich jetzt zusammen so ein bisschen auch mit an dieser wunderschönen Dorfgemeinschaft.
Ja, auf jeden Fall.
Doris hilft ehrenamtlich im Hunsrücker Holzmuseum mit. Das überlegt Angelika nun auch. Oder Zeitspenderin zu werden.
Da kann man dann vielleicht wirklich mitmachen. Und das ist natürlich auch ein schönes Vorwärtsgefühl. Ne?
Ich danke euch, Angelika und Doris. Vielen,
gern,
vielen Dank.
Einsamkeit überwinden, Lebensfreude wiedergewinnen. Das war das Wochenendjournal. Am Mikrofon Anke Petermann. Schön, dass Sie dabei waren.